So, servus zusammen, servus Podcast, Zuhörer, Podcast-Fans. Anderthalb Monate ist es jetzt schon wieder her, seit die letzte Folge mit Haris Hujic getroppt ist. Es wurde allerhöchste Zeit, dass wir die nächste Folge raushauen. Es sind nur noch knapp anderthalb Monate bis zum Saisonstart. Und auch heute habe ich wie immer bei mir an der Seite Marc Konrad. Servus.
Ja, auch von mir. Guten Abend. Dann begrüße ich die Zuhörerinnen, weil wir wollen natürlich auch die nicht vergessen. Genau, war jetzt eben so ein bisschen Urlaubszeit, ein bisschen Sommer, wo wir dann keine Folge aufgenommen haben. Ich glaube, auch einige von den Spielern waren in Urlaub, aber wie man jetzt ja auf Social Media verfolgen konnte, sind mittlerweile ja so gut wie alle in Trier eingetroffen und schon ins Training eingestiegen. Und das ist dann ja auch ein guter Zeitpunkt, sich mit den Jungs nochmal weiter zu unterhalten. Und dementsprechend haben wir uns heute dann nochmal einen Gast eingeladen, auch ein Neuzugang. Ich meine, das ist in dieser Saison in Trier dann nicht ganz so schwer. Es sind ja so gut wie alles Neuzugänge. Zugeschaltet ist uns heute Moritz Grimmer. Schönen guten Abend, Moritz.
Guten Abend auch an euch. Danke für die Einladung.
Ja, freut uns, dass es geklappt hat. Erste Frage, wie geht's dir?
Bestens, bestens. Kann mich nicht beklagen. Keine Schmerzen, keine Probleme. Also alles so, wie es sein soll.
Das heißt, die Vorbereitung ist jetzt nicht so hart gestartet, dass du jetzt schon in den Seilen hängst und keine Lust mehr auf das, was kommt.
Also Lust habe ich auf jeden Fall noch. Klar, die ersten Trainings sind immer hart, so wieder reinzukommen in den ganzen Rhythmus. Aber ich glaube, die meisten haben auch in der Offseason was gemacht. Deshalb ist man da jetzt nicht komplett kaputt dann nach den ersten Trainings schon, egal wie hart sie sind.
Ja, das hatte ich am Samstag. Ich war in St. Louis euer Spiel gucken. Da habe ich auch schon gedacht, okay, das wirkt alles schon relativ fit, so wie es aussah. Also da, ja, Chapeau, dass so in der Sommerpause durchgezogen wurde.
Na gut, wir haben auch schon eine Woche früher angefangen, glaube ich, als so die meisten anderen Pro-A-Teams. Deshalb, klar, nach einer Woche Einspielzeit ist immer noch besser, als wenn man jetzt so am ersten Tag direkt spielen muss. Aber gab natürlich auch noch viele Fehler, aber ich glaube, alles in allem fürs erste Spiel war das ganz okay, auch wenn natürlich der Gegner ein paar Ligen unter uns spielt.
Hauptsache, hat sich keiner verletzt. Also das.
In der Vorbereitung das Allerwichtigste. Bevor wir dann zum Basketball und zu Trier an sich kommen, konntest du denn deine Offseason noch etwas genießen, ein bisschen vielleicht irgendwo gutes Wetter tanken? Hast du Urlaub gemacht? Wie hast du so deine freie Zeit vor der Saison verbracht?
Ja, also ich bin erstmal natürlich direkt nach Hause zur Familie gegangen. Ich komme aus Ravensburg und habe da, würde ich auch sagen, 90% von meinem Sommer verbracht. Und ja, Urlaub gab es natürlich auch. Da waren wir in Südtirol, auch mit der Familie. Und ansonsten natürlich hier und da hat man mal einen Ausflug gemacht oder jetzt ein Camp besucht. Aber so der Großteil hat sich zu Hause in Ravensburg abgespielt.
Ist ja für viele auch immer so ein Punkt, um nochmal Kraft zu tanken, wenn man das ganze Jahr dann auch weg ist. Hast jetzt ja in Nürnberg gespielt, ist ja auch nicht dann ganz gerade um die Ecke, dann ist ja immer schön, nochmal Zeit mit den Liebsten zu verbringen.
Klar, ja, also die Familie versucht natürlich trotzdem ab und zu den Spielen zu kommen oder mal für einen Besuch für ein paar Tage, aber es ist natürlich trotzdem schwierig, vor allem wenn noch Arbeit oder so dazwischen ist. Und deshalb tut es natürlich immer sehr, sehr gut, wenn man dann nach, was sind das, 8 Monaten oder so, dann auch mal einen längeren Zeitraum zu Hause verbringen kann.
Ja, würde ich sagen, springen wir dann einfach mal ein paar Jahre zurück, also zu der Zeit, wo du auch noch zu Hause gelebt hast. Du hast bei Weingarten Tennis und Basketball gleichzeitig gespielt. Erste Frage, wie kamst du denn dann dazu, Basketball zu spielen? Und vielleicht direkt darauf die Frage, warum hast du dich gegen Tennis und für Basketball entschieden?
Also da muss ich noch ein bisschen weiter davor anfangen, weil wie gefühlt jeder habe ich auch Fußball gespielt am Anfang. Fußball und Tennis habe ich immer schon parallel gemacht. Meine beiden Eltern spielen auch Tennis, deshalb war das naheliegend und Fußball halt, weil es jeder gemacht hat. Und dann war es im Fußball aber so, da habe ich gemerkt irgendwann, okay, das ist jetzt nicht die ganz große Stärke. Und dann war es für einen kurzen Zeitraum eben nur Tennis. Und dann hat mein Vater eben uns beide, also mich und meinen Bruder, der ist 2 Jahre jünger, auch beim Basketball angemeldet. Und das lief relativ schnell, relativ gut. Und dann habe ich, solange es eben noch möglich war, beides parallel gemacht, bis ich dann 2015 in Ulm angefangen habe. Dann war das halt wegen dem Zeitaufwand auch nicht mehr möglich, beides zu machen.
Dann hast du es jetzt die Überleitung ja schon ganz gut geschafft. Du hast in Ulm angefangen, in der Orange Academy, bei der Orange Academy, einem der besten Nachwuchsprogramme in Deutschland. Wie bist du denn dorthin gekommen? Bist du dorthin gelotst worden? Hast du dich da irgendwie mal vorgestellt? Wie ist denn dann dein Weg? Weil das ist ja eigentlich schon so der erste Schritt in Richtung Profi werden.
Genau, richtig. Und ich glaube, es gibt auch wenige bessere Anlaufstationen, vor allem wenn man gerade so jung ist, wie ich damals war. Das lag aber an einem Trainer, der in Weingarten trainiert hat, selber mit, ich glaube, 18 Jahren oder so da die U18 gemacht hat, der Robin Ewert. Und der hat eben den Kontakt nach Ulm hergestellt. Und dann war ich da einmal für ein Probetraining da. Hat auch ganz gut funktioniert. War natürlich für mich alles neu und kannte ich gar nicht. War mega aufgeregt, aber war trotzdem ein ganz gutes erstes Training. Dann bin ich in den Ferien nochmal für ein paar Tage da gewesen, auch mit Übernachtung und allem. Dann haben sie gesagt, ja, können wir machen. Und ab da bin ich dann 2, 3 Mal die Woche im Zug von Ravensburg nach Ulm gefahren und habe da trainiert. Und es war natürlich schon ein riesiger Zeitaufwand, weil ich glaube, man fährt so 50 Minuten bis Stunde. Aber ja, hat Spaß gemacht und ich bereue es auf keinen Fall.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist wahrscheinlich für deine Entwicklung vermutlich die Station gewesen, die es ausgemacht hat, dass du jetzt professionell Basketball spielst. Also man hört ja wie oft auch in BBL-Übertragung, Orange Academy ist das ja Maß aller Dinge, wie viele gute junge Spieler da jedes Jahr ausgebildet werden. Und
Genau, richtig. Also jetzt auch mit dem Orange Campus, ich glaube, das ist auch vielen Begriff, das ist auch eine wahnsinnige Facility. Das hat natürlich nochmal einiges getoppt, aber auch die Anfänge waren echt gut mit Athletiktrainer und Ernährungstipps und geregelten Training und auch so Individualeinheiten. Das gab es halt in Weingarten natürlich nicht, kann man natürlich auch nicht erwarten. Deshalb war das gerade für meinen Start ziemlich wichtig, weil ich glaube, dieser Schritt von so halb professionell, auch in der Jugend, ist ja meistens trotzdem noch so halb professionell, dann wirklich weiterzumachen und dran zu bleiben. Ich glaube, da fallen relativ viele raus. Und ich habe es auch selber bei mir gesehen. Ich glaube, von denen, mit denen ich in der JBL, also der U16-Bundesliga zusammengespielt habe, da sind nur noch ganz wenige dabei. Ich glaube, 2, 3 Stück spielen jetzt noch auf höherem Niveau und die anderen, also ist ja natürlich nichts Schlimmes, aber die anderen spielen jetzt halt einfach nur noch so zum Spaß oder mal in der Freizeit. Deshalb hat mir Ulm da schon sehr geholfen, da auch richtig dran zu bleiben.
ja, und du hast ja dort auch direkt eine Perspektive geboten bekommen, also die ersten Schritte in der Pro B gemacht, aber es ja auch dann tatsächlich relativ schnell in den erweiterten Bundesliga-Kader geschafft und auch schon relativ jung Bundesliga-Luft schnuppern können. Und ich glaube, da fehlt dann sicher auch nochmal ein paar raus. Also nicht jeder, der in ein Nachwuchsprogramm geht, spielt ja 1, 2, 3 Jahre später dann plötzlich BBL als 11., 12. Mann. Also da hast du deinen Weg ja auf jeden Fall dann auch konsequent weiterverfolgt.
Ja, ich glaube, es ist eben auch die angesprochene Kontinuität. Also ich habe da von der JBL, U16, U18, NBBL, Regio, ja, Pro B eigentlich alles durchgemacht. Auch immer mit super Trainern. Ich meine, ich war unter Danny Jansson, der jetzt mit Tübingen aufgestiegen ist, dann Chris Enzminger, der natürlich eine Bonner Legende ist und jetzt auch zuletzt Anton Gavel, mittlerweile Meistercoach. Hatte ich auch echt gute Leute da, die einen immer gepusht haben und auch in der JBL, wo es angefangen hat, der Zoltán Ági, der mittlerweile in Ungarn ist, waren natürlich schon immer die richtigen Leute und das, würde ich sagen, hängt auch viel damit zusammen, wie viel Motivation du dann immer mitbringst und das natürlich dann gereicht hat, um in den erweiterten Kader zu kommen. Ist bestimmt auch ein bisschen Glück, kommt drauf an, wie viele und wie gut die Leute eben sind in Ulm. Ich war natürlich glücklich, dass ich es geschafft habe und ja, ich hoffe, dass es vielleicht irgendwann nochmal dahin zurückgeht.
Ja, ich habe mir in Vorbereitung jetzt auf die Folge mal so ein paar Highlights auf YouTube angeguckt. Das ist schon ganz lustig zu sehen. In dem Video war so ein bisschen von der Pro B, wo du dann irgendwo in Coburg oder so spielst, in so einer größeren Schulturnhalle. Und das nächste Highlight war dann im Audi Dome, wie du mal Vlado Lucic aussteigen lässt und dann an ihm vorbeiziehst und einen Korb machst. Das habe ich dann auch Max geschickt und hier gesagt, guck mal, Grimmer gegen Lucic. Da hat Max direkt geschrieben, ist der Stil für nächstes Jahr für die Pro A, sage ich dir 100%. Aber da gab es schon einen ganz krassen Sprung dann immer, ne, von den großen Bundesliga-Hallen dann nochmal zurück in die Pro B. Zu den ganz kleinen.
Ja, also es war natürlich auch, du sprichst gerade an, es war in der Bubble damals. Da war sowieso alles komplett anders, war richtig verrückt. Auch echt eigentlich eine coole Zeit gewesen, muss ich sagen. Und gegen Bayern gescored. Ich meine, das ist natürlich sowieso der Traum wahrscheinlich von vielen. Aber ja, war für mich jetzt eigentlich nie ein Problem, dann auch wieder den Schritt zurückzumachen in die Pro B-Hallen. Ich meine, ich habe auch in meinem letzten Jahr in Ulm noch gerne und relativ viel ausgeholfen beim Pro B-Team, obwohl ich sozusagen Vollprofi war bei der ersten Mannschaft, da natürlich aber weniger gespielt habe. Aber es liegt auch daran, dass man einfach viele Leute schon seit langem kennt und es ist jetzt kein großer Umstieg, wenn ich dann wieder in der Pro B ausgeholfen habe, weil ich die Leute eigentlich jeden Tag gesehen habe, sowohl von der WBL als auch der Pro B, deshalb war das nie irgendwie ein Problem.
Ja, und hast dann ja 2022, also vor letzter Saison sozusagen, dann auf der einen Seite einen Schritt nach vorne in die Pro A gemacht, aber aus Ulmer Sicht dann auch wieder den berühmten Schritt zurück in die Pro A, bist dann nach Nürnberg gewechselt, hast da solide Zahlen aufgelegt, eine gute Saison gespielt mit 10 Punkten und ein bisschen über 5 Rebounds im Schnitt. Jetzt war der Wechsel nach Trier ja auch relativ früh schon klar. Also Haris Hujic war der erste Neuzugang. Dann kam es relativ zeitig auch du. Da wollten wir einfach mal fragen, wie kam denn der Wechsel zustande? Was waren so die ausschlaggebenden Punkte? Und halt auch, weil es uns ein bisschen immer gewundert hat, wieso so früh schon.
Also erstmal zu Nürnberg war natürlich wirklich auch ein super Jahr. Kann nichts Schlechtes davon erzählen, hat auch mega Spaß gemacht. Zu dem Schritt zurück für Ulm, aus Ulmer Sicht auf jeden Fall. Ich glaube, für mich war es eher ein Schritt vorwärts, weil in einer doch höheren Liga dann konstant viel zu spielen und auch viel machen zu dürfen, ist natürlich schon viel wert. Ich meine, klar, ich habe in der BBL gespielt und war im Kader, aber so die große tragende Rolle hatte ich natürlich nicht, was natürlich auch verständlich ist bei einem Meisterschaftskandidat. Deshalb war das für mich auch kein wirklicher Schritt zurück oder so habe ich es zumindest nie gesehen. Und ja, der Wechsel kam zustande, weil ich relativ früh Kontakt mit Jacques hatte und Jacques ja davor bei Leverkusen war und ich Marius Stoll, der Point Guard Leverkusener, von den Ulmer Zeiten noch kenne. Und dann haben wir relativ viel Kontakt gehabt. Irgendwann kamen auch die Telefonate mit Don dazu. Das hat mich eben relativ schnell überzeugt, weil doch eben der deutsche Kern schon relativ gut aussah, was ich so gehört hatte in den Gesprächen. Und es war dann letztendlich auch der ausschlaggebende Punkt.
Und dann hast du im Prinzip dann auch das Ganze auch für dich relativ früh klar gemacht, um dich eben vielleicht auch mehr darauf zu fokussieren, um nicht dieses Hin und Her zu haben, weil du einfach direkt überzeugt warst, dass das ist die Station, die der nächste Schritt sein soll.
Ja, ich denke, es ist immer angenehm, wenn man schon relativ früh weiß, wo die Reise hingeht, kann man sich, wie du gesagt hast, nur auf das konzentrieren, muss jetzt in den Urlauben und in der Zeit zu Hause nicht die ganze Zeit irgendwie bangen oder sonst was, wo die Reise nächstes Jahr hingeht. Deshalb war das für mich ganz angenehm und ich glaube, bisher ist auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen.
Also vermutlich auch deshalb, um die Zukunftssicherheit zu haben. Das ist ja eben ein bisschen verwundernd. Dieses Jahr in Trier fand ich, dass vor allem ja die guten jungen Deutschen auch alle für 2 oder 3 Jahre, wie Marco Hollersbacher zum Beispiel, unterschrieben haben. Das gibt es ja im Basketball heutzutage doch eher ja recht selten.
Genau, ja, bei Marco weiß ich gar nicht, denn ich habe mit Marco davor nie zusammengespielt. Ich hatte jetzt mit Marco auch in der Offseason relativ wenig Kontakt. Aber so wie ich die Gespräche mit Chuck in dem verstanden hatte, ist das ja doch was Größeres wieder, was hier aufgebaut werden soll. Und auch mit der Euphorie, die Don jetzt wieder bringt, war das, glaube ich, so der am meisten ausschlaggebende Punkt, dass das eben was ist, was ein bisschen längerfristig anhalten sollen. Jetzt nicht nur für eine Season, okay, jetzt kommen alle und dann ist wieder. Sind wieder alle weg, so wie es oftmals bei den BBL-Teams ist. Ich glaube, das war, wie gesagt, der Grund, warum viele für 2 oder mehrere Jahre unterschrieben haben, damit man hier eben den Weg noch länger gemeinsam gehen kann.
Ja, wir nehmen die gute Saison im ersten Jahr, aber trotzdem schon. Also wenn möglich,
Ja,
sage ich nicht nein
klar, wir auch, aber
zu.
man hat, finde ich, bei Tübingen gut gesehen, dass es sehr viel ausmacht, wenn man den Kader zusammenhält. Ich glaube, ein unfassbarer Vorteil, vor allem in der Pro A. Wenn auch viele junge und noch nicht so, wie sagt man, Veteran Players in einem Team sind, dass wenn man da ein Team für 2 Jahre zusammenhält, dann ist man schon so eingespielt von vornherein und ich glaube, das kann auch bei uns dann ein ausschlaggebender Punkt sein.
Gerade bei so einem Team kannst du ja dann in der zweiten Spielzeit nochmal gezielter ergänzen, wo es wirklich vielleicht noch gefehlt hat, den ein oder anderen Import da noch dazu holen, um die Lücken zu schließen. Also das hat Tübingen ja auch hervorragend gemacht. Ein, zwei Neuverpflichtungen, die direkt gezündet haben. Und das war sicherlich, wie du sagst, auch ein großer Grund dafür, dass sie den Aufstieg dann auch geschafft haben. Nehmen wir natürlich in Trier gerne, wie du sagst, Max, gern schon im ersten Jahr. Ich nehme es aber auch im zweiten Jahr. Und mal schauen,
100 Prozent.
was da entsteht. Ich wollte eben auch nur noch sagen, diese Euphorie ist, wie du sagst, tatsächlich in der Art entfacht worden, wie ich sie bisher, glaube ich, zu Gladiators-Zeiten noch nicht gespürt habe. Also wir beide sind jetzt auf jeden Fall schon seit Gründung der Gladiators 7, 8 Jahre dabei und so ein Drive haben wir, glaube ich, in der Offseason noch nie erlebt, oder Max?
Es gab einmal das Jahr, als mir ins Halbfinale gekommen sind und da gegen Crailsheim rausgeflogen sind. Da gab es so ein bisschen Euphorie, die aber auch durch die Offseason dann relativ schnell wieder ja geflacht ist, würde ich sagen. Aber dieses Jahr ist schon anders. Also da hat Don und Jacques die zwei Verpflichtungen als erstes Mal und dann halt auch die ganzen Jungs, die da jetzt kamen, ist also könnte nicht besser sein Gefühl.
Ja, dann hoffen wir, dass es so bleibt. Wie gesagt, in der Vorbereitung ist das Wichtigste, dass auf jeden Fall alle fit bleiben. Und wir wollen gleich dann auch so ein bisschen mal einen Schwenk wegmachen vom Basketball hier in unserem Podcast. Und das leiten wir immer ganz gerne ein mit so einem kleinen Spiel. Du hast eben schon mal gesagt, du hast schon mal 2, 3 Folgen reingehört, dann weißt du ungefähr, was dich erwartet. Heute haben wir uns für das ganz klassische Entweder-Oder entschieden. Das heißt, du kriegst von uns 10 ganz kurze Entweder-Oder-Fragen und beantwortest die auch mit dem ersten der 2 Wörter, das dir dann in den Sinn kommt, ohne groß zu überlegen. Und dann würde ich Max den Vortritt lassen mit dem ersten Punkt.
Okay, fangen wir an. Offense oder Defense?
Offense.
Dunking oder Dreier?
Danke.
Ausdauer oder Krafttraining?
Krafttraining.
Wärst du lieber in der Pro A ein Starter oder in der BBL ein Bankdrücker?
Wie man mir sieht, aktuelle Pro Art Starter.
NBA oder Euroleague?
NBA.
Michael Jordan oder LeBron James?
LeBron.
Zocken oder lesen?
Zocken.
Party oder eher chillen?
Party.
Wein oder Bier?
Bier.
Und jetzt die Frage, auf die du dich bestimmt am allermeisten vorbereitet hast. Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
Nein.
Ist krass, da kommen keine dazu, gefühlt.
Nee, das ist unsere ja, Spezialfrage. Und ich glaube, wenn wir eine Strichliste führen würden, wären wir vielleicht so bei 60-30. Aber die Ananas-Verweigerer sind deutlich in der Überzahl.
Ja, ich mag Ananas auch so nicht, also ist das für mich gar keine
Okay.
Option.
Sehr schön. Ja, dann Max, denke ich, machen wir mal ein bisschen den Schwenk zu den eher etwas privateren Themen und wir versuchen natürlich die Jungs auch immer abseits vom Sportlichen ein bisschen besser kennenzulernen, gerade auch für unsere Zuhörer immer interessant. Ja, wie ticken die entsprechenden Spieler abseits vom Basketball, um auch vielleicht nochmal einfach ein persönlicheres Bild da von dir zu zeichnen?
Genau, abseits vom Basketball, wie würde dich persönlich so deine Familie beschreiben? Also wenn man deine Familie fragen würde, was ist Moritz so für ein Typ, was würden die da sagen?
Ich glaube, humorvoll, ehrgeizig, manchmal ein bisschen lazy. Ich glaube, das sind so die drei Sachen, die Ihnen als erstes einfallen.
Lazy bezieht sich dann wahrscheinlich eher nicht auf die Einstellung zum Basketball, sondern auf andere
Mehr
Themen.
im Haushalt. Also, wenn man im Sommer zu Hause ist, dann ist es natürlich schon immer sehr angenehm, wenn dann mal die Mama das Essen macht und die Wäsche und so, das ist schon sehr angenehm, aber natürlich als Sportler muss man das alles auch selber können, machen wir eigentlich auch größtenteils vom Jahr.
Du, ich bin wie viel, 12 Jahre älter als du. Wenn ich nach Hause komme, bin ich auch noch froh, wenn mir meine Mama was kocht. Also,
Ja, ich glaube, das bleibt auch so.
das ist überhaupt keine Frage.
Mamas Küche, beste Küche.
Ja,
So ist es.
absolut. Dann reden wir doch noch mal ein bisschen übers Training bei den Gladiators. Das hast du eben schon mal gesagt, die ersten Einheiten, die sind natürlich immer ein bisschen anstrengender. Wie ist denn so an sich dein Gesamteindruck von Team, von Trainern, von Mitspielern in den ersten Einheiten? Also nimm uns mal ein bisschen mit, was herrscht so für eine Stimmung? Man kann sich das ja als Außenstehender immer schlecht vorstellen. Ist das eher am Anfang noch, gerade wenn man sich nicht kennt, vielleicht eher auch so ein Abtasten, wie wenn du neu irgendwo im Job bist? Ist das eine lockere Atmosphäre? Seid ihr alle schon irgendwie ja auch im Hype auf die Season? Wie ist da aktuell so die Gemütslage?
Also ist alles auf jeden Fall noch relativ entspannt. Wir gehen alle natürlich sehr respektvoll miteinander um. Man kennt die Leute jetzt noch nicht so gut. Also ich persönlich kannte persönlich niemanden. Aber natürlich hat man gegen alle Leute schon mal gespielt, irgendwie, irgendwann. Und die Ausländerspots, die integrieren sich meist ja auch relativ schnell, wenn's gut harmoniert. Ich glaube, mit Haris und Marco kennen sich ja eh zwei schon relativ lang. Und auch ein paar andere haben sich schon auf diversen Lehrgängen oder so kennengelernt. Deshalb geht es aktuell ganz gut voran. Ich glaube, wir harmonieren gut, hat man auch bei dem Testspiel, würde ich sagen, schon ein bisschen gesehen. Und so läuft auch das Training ab. Also es gibt keinerlei Probleme bis jetzt. Und Don und Jack machen dann natürlich auch einen ganz guten Job.
Ja, ich hatte gestern die Chance, mit meiner Kleinen da mal ein Training zuzugucken. Ich fand es sehr cool, wie jeder durchgehend versucht hat, die anderen immer zu pushen. Also, dass es nicht immer nur eine Person war, die was reingerufen hat, sondern jeder gegenseitig sich am Pushen war bei der kleinsten Aktion. Und wenn es nur ein guter Pass in einem 5 gegen 0 oder so war, ja, fand ich super. War auch so das erste Mal, dass ich so ein Training ja von der Profimannschaft gesehen habe. Deshalb war ich da schon überrascht, dass das wirklich so so harmonisch, so pushend für jeden abläuft.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass das eben schon jetzt anfängt, auch wenn wir noch ganz früh in der Preseason sind, weil ich glaube, sowas lernst du nicht, wenn du dann irgendwie 3 Spiele in Folge verloren hast, sondern sowas lernst du, wenn du eben zum ersten Mal mit deinem Team zusammenkommst, damit es eben, man sagt immer so, make it a habit, so dass es eben zum Normalfall wird, dass man sich pusht und gerade dann auch, wenn es mal schlechter läuft, dass eben das Team nicht auseinanderfällt, sondern man weiß, man kann sich auf den nächsten verlassen. Und ich glaube, da sind wir aktuell auf einem guten Weg.
Wie sehr hast du dich denn vor der Entscheidung, in die Pro A zu kommen, denn mit der Liga an sich auseinandergesetzt? Also in den letzten Jahren gab es ja doch eine enorme Leistungssteigerung auch in der Pro A. Die Pro A ist immer näher zusammengerückt. Hattest du da schon Berührungspunkte vorher, wenn du eher so zwischen Pro B und BBL geschwankt bist?
Also natürlich habe ich viel mehr BBL und Pro B verfolgt, aber die Ergebnisse von der Pro A hat man sich natürlich ab und zu mal angeschaut und so die Topscorer und guten deutschen Leute kannte man trotzdem. Und ich hatte auch den Tim Köppler, der war noch bei den Nürnberg Falcons spielt, den kannte ich auch noch aus Ulm, deshalb habe ich die noch ein bisschen mehr verfolgt, aber ansonsten waren es eigentlich nicht so viele Berührungspunkte.
Okay, aber jetzt reden wir ja von einer Pro A, die sicherlich nächstes Jahr nicht einfacher oder nicht weniger eng beisammen liegen wird, wie sie dieses Jahr schon lag. Und das war schon sehr, sehr krass. Also man konnte eigentlich an keinem Spieltag voraussagen, wer gewinnt gegen wen, wer ist jetzt ein Favorit. Wir haben ja selbst Preview-Podcasts gemacht mit verschiedenen Tipps, wie die Saison ausgeht. Da lagen wir bei weitem auch nicht bei allem richtig. Wenn man sich jetzt auch mal noch so ein paar Verpflichtungen anschaut. Mein Trier wird jetzt, glaube ich, ligaweit relativ hoch auch angesehen, was da passiert ist mit dem Recruiting. Aber auch andere Teams schlafen ja nicht. Also Gießen hat einen Robin Benzing zum Beispiel verpflichtet. In Nürnberg spielt nächstes Jahr ein Basti Doret. Also es zeigt ja zum einen, dass die Liga ja auch, was das sportlich und das Standing so im Basketball Deutschland angeht, immer weitere Schritte nach vorne macht. Wie schätzt du eure Chancen da nächstes Jahr ein von dem, was du jetzt schon sagen und so ein bisschen auch vermuten kannst?
Ja, so stimme ich dir zu. Ich glaube, die Liga ist wirklich ziemlich stark auf einem sehr hohen Level. Ich glaube, auch die Aufsteiger sind ziemlich gut aufgestellt, vor allem Koblenz, die es ja schon mehrere Jahre versucht haben, es jetzt geschafft haben und glaube ich auch nicht nein sagen würden, wenn sie wieder ganz oben mitspielen würden in der Pro A jetzt. Und mit Frankfurt und Bayreuth natürlich auch zwei bockstarke Clubs, die jetzt in der Pro A dabei sind, wird sicher nicht angenehm bei denen zu spielen. Und ja, ich glaube, Trier hat, wie gesagt, mit dem Recruiting, was Trier das Office jetzt gemacht hat und auch das Trainerteam, auf jeden Fall gute Chancen, oben mitzuspielen. Aber ich glaube, man hat in den letzten Jahren und vor allem letztes Jahr gesehen, dass die Pro A nicht allzu predictable ist, wie es jetzt in der BBL ist. Ich meine, in der BBL liegst du oben und unten eigentlich meistens richtig. Aber ich meine, das Paradebeispiel war jetzt zum Beispiel Leverkusen, wahrscheinlich nominell auch einen der stärksten Kader gehabt und abgestiegen. Deshalb kann man davor, glaube ich, nicht allzu viel sagen, aber die Voraussetzungen sind auf jeden Fall sehr, sehr gut, so würde ich es jetzt mal sagen.
Ja, es ist halt auch wirklich so, dass du dieses Jahr in der Liga, also Vechta und Tübingen letztes Jahr ja beide hochgegangen. Also du hast ja wirklich gar keinen Favoriten, wo du sagen würdest, ja, das ist die Mannschaft, die spielt jetzt oben mit. Hast vielleicht mit Vechta 2 jetzt eine, wo du sagen würdest, okay, die könnten es vielleicht eher unten reinrutschen wie nach oben, aber ansonsten kann gefühlt von Platz 14 bis Platz 1 kann alles passieren.
Ja, glaube ich auch. Letztes Jahr war es ja auch so, manche Teams hatten teilweise, unter anderem die Nürnberg Falcons, auch Losing Streak von 5, 6, 7 Spielen und dann auf einmal wieder nächsten Wochenende Winning Streaks von 3, 4, 5 Spielen. Also da kann echt alles passieren. Ich glaube, es war relativ schnell klar, dass Vechta und Tübingen die Favoriten sind, weil die haben doch nochmal ein anderes Level gezeigt als andere Teams und waren auch deutlich konstanter, würde ich sagen. Aber ansonsten, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das war meistens die Tagesform, die da entschieden hat.
Ja, aber ich glaube, du, also Tagesform auf jeden Fall, aber Konstanz ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt in so einer engen Liga, und das haben wir auch schon öfter vorher gesagt, ist sowas wie verletzungsfrei bleiben oder einfach ein konstantes Level zeigen, ohne viel auf und ab, ohne viel, vielleicht auch rechts und links, was passiert, auch medial zum Beispiel. Also einfach dieses straighte, jeden Spieltag seinen Stiefel runterspielen, schon super viel wert. Und das hatten wir in Trier letzte Saison auch nicht in der Form gezeigt. Da ging es auch sehr viel auf und ab. Und ich glaube, das ist auch was sehr gute Teams ausmacht und wo wir natürlich alle hoffen, dass wir da eine konstantere Mannschaft dieses Jahr als letztes Jahr sehen, aber ist natürlich auch was man in manchen Punkten auch sehr wenig beeinflussen kann. Hoffen wir auf jeden Fall das Beste fürs nächste Jahr.
Wie du angesprochen hast mit den Verletzungen, ich meine, das kann man nicht vorhersagen und man kann nicht die gleiche Konstanz hinlegen, wenn dir auf einmal zwei, drei Leute fehlen. Das ist einfach nicht möglich, weil du es eben nicht gewohnt bist. Aber wenn der Kader gesund bleibt, dann ist das natürlich das A und O, die Konstanz. Aber ich glaube, da haben wir mit Jack und Don Leute, die ziemlich geduldig sind und uns das auch, wie sagt man, gut vermitteln werden, wie man es schafft, auf einem konstanten Niveau zu spielen und nicht zu große Ups und zu große Downs zu haben, weil wenn du, bringt dir nichts, wenn du manchmal top performst in einem Spiel und das mit 30 gewinnst und dann das nächste Spiel mit 20 verlierst, dann gewinnst du lieber beide Spiele mit 10, das gibt mehr Punkte.
Das stimmt allerdings.
Ja. So, dann kommen wir zum Schluss. Wir hatten jetzt so die Ziele mit den Gladiators. Nochmal ein bisschen auf deine persönlichen Ziele zu sprechen zum Ende des Podcasts. Hast du dir da jetzt mit deinem Wechsel nach Trier persönliche Ziele schon gesetzt? Willst du da beispielsweise in Punkten, in Sachen Punkten und Sachen Rebounding nochmal eine Schippe drauflegen? Oder hast du da eher Ziele, die man auf dem Statistikbogen jetzt eher nicht sieht? Wie ist da so dein aktuelles Mindset so für dich selbst?
Also ich setze mir jetzt keine Ziele mit, okay, ich mache dieses Jahr zwei, drei Punkte mehr. Ich glaube, dazu spiele ich auch ein bisschen, würde ich sagen, ja, in der letzten Saison war es halt nicht konstant genug, um da zu sagen, okay, heute mache ich wieder so und so viele Punkte. Und das könnte eben auch ein Ziel sein, einfach so eine beständige Leistung zu bringen. Sei es wieder 11 und 5, aber dann eben nicht zwei Spiele lang nur zwei Punkte und dann wieder ein Spiel halt 20. Das, davon kann man sich am Ende auch nichts kaufen, deshalb wäre es mir wichtig, wenn ich es schaffe, halt bisschen beständiger zu werden. Und ja, ansonsten ist natürlich Playoffs auf jeden Fall mal das Ziel. Ich glaube, das wollen alle Mannschaften unter die ersten 8 kommen. Und danach kann man weitersehen. Aber ich bin kein Fan davon, so ganz am Anfang zu sagen, okay, man muss mindestens 4. Platz sein oder so, weil ich glaube, da ist es einfach nicht vorhersehbar genug.
Dann gib doch mal, um den Fans in Trier dann noch mal ein bisschen mehr den Hype zu schüren, gib doch mal für dich so ein kleines Statement ab. Was können die Fans denn von einem Moritz Grimmer nächstes Jahr erwarten, von deiner Spielweise und von dir auf dem Parkett im Gladiators-Trikot?
Also ich glaube, ich werde wieder der Motor der Mannschaft sein, auch sei es ein paar Hustle-Plays oder sich auf den Boden zu werfen oder so. Einfach auch die kleinen Dinge, die dann am Ende für Ergebnisse sorgen. Und ich glaube, das kann die Halle dann auch einfach mitreißen, wenn man sieht, jeder gibt alles, man gibt sich nicht auf, auch wenn es mal schlecht läuft. Und man gibt, wie gesagt, den Fans auch ein bisschen was zurück. Ich meine, in der Halle, da passen so viele Fans rein. Und ich glaube, das Ziel von uns sollte sein, dass die Halle sich Spiel für Spiel füllt und am Ende mal vor voller Kulisse alles geben kann.
Da wäre ich auch Fan von.
Ja, vor 6.000 Leuten in der Pro A alles zu geben, so in den Playoffs, das hört sich gut an. Da sitze ich dann Absolut. Auch gerne an der Seite und kommentiere das. Das würde bestimmt Spaß machen. Sehr schön. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz vollem Terminkalender in der Vorbereitung. Ich mache einfach mal den Anfang mit der Verabschiedung. Wünsche dir alles Gute für die Vorbereitung. Bleib auf jeden Fall gesund. Und ja, natürlich
Vielen
auch
Dank.
Das Beste für den Start in die Saison. Und dann darf Max.
Ja, also ich bedanke mich auch erstmal bei dir, Moritz. Schön, dass es geklappt hat. Am Mittwochabend hat, wie immer, wenn wir einen Gast haben, sehr viel Spaß gemacht. Kleine Erinnerung nochmal für die Leute, für die Zuhörer draußen, bei denen wir uns natürlich auch bedanken und den Zuhörerinnen, sorry. Die Testspiele 27.8. Moissecker Weg, da kann man sich mal den ersten Eindruck von Gladiators machen, also kommt da gerne zahlreich. Ja, und am Ende bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen. Danke an dich, Marc, dass du dich jetzt gleich nochmal da hinsetzt und das Zeug schneidest. Und danke an dich, Moritz, dass du die hier Frage und Antwort gestanden hast. Und so gebe ich wie immer das letzte Wort an unseren Gast.
Vielen Dank, danke auch an euch. Mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns in der Arena sehen und auch die Fans, die sich den Podcast jetzt hier anhören.
Perfekt.
Oh, da freuen wir uns drauf. Ja. Oh, Basketball. I want to play on I need to play.